Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law ab sofort wöchentlich deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Kompakt in wenigen Minuten briefen dich unsere Experten Ali Reza und Frank von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Ali Reza und unserer Gastgeberin Christina Casala.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles Legal, dem Fintech-Recht kompakt mit Ali Reza, Siadat von Paytech Law. Guten Morgen, Ali Reza. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Wir sprechen nämlich heute über 5 Buchstaben, die mit Inhalt gefüllt werden, nämlich über Mika. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, hallo Christina. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich auch, heute wieder mit dir zu Krypto-Themen zu sprechen und insbesondere zu Mika. Mika, was ist die Mika? Wo kommt sie eigentlich her? Das ist eine super Frage. Die Markets in Crypto Assets Regulation, die Mika, die ähnelt ja sehr der MiFID, der Markets in Financial Instruments Directive. Deshalb gibt der Name schon so ein bisschen Einblick, aber viel interessanter ist die Frage, wo kommt es eigentlich her? Braucht man diese Regulierung überhaupt? Bis dato gab sie ja noch gar nicht. Und tatsächlich ist es so, dass die ESMA, die European Security Markets Association, die ESMA, und die EBA, die European Banking Authority, die hatten bereits im Januar 2019 getrennt voneinander, aber zeitgleich ihre sogenannten Advice Paper rausgegeben. Und in diesen Advice Paper haben sie festgestellt, also die ESMA hat insbesondere festgestellt, dass innerhalb der EU, innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, im EWR, es keine einheitliche Definition von Kryptowerten gibt, also kein einheitliches Verständnis und insbesondere, das ist viel wichtiger, keine einheitliche Regulierung. Es gibt bis dato zum Beispiel Deutschland mit einem Land, wo Kryptowerte und Cryptocurrencies, vor allem also Kryptowährungen wie Bitcoin, die reguliert werden, eine Art Novum, also wir sind in Deutschland schon eines der einzigen Länderstaaten, Jurisdiktionen, das Kryptowährungen so stark reguliert und andere machen es nicht. Und da hat die ESMA und die EBA vorgeschlagen, das müsste man einheitlich regulieren, nicht nur mit Blick auf den Verbraucherschutz, sondern auch, das hat die EBA immer wieder gesagt, mit Blick auf Geldwäschebekämpfung, weil man dann natürlich dann auch einheitliche Finanzinstrumente hätte, die man dann auch einheitlich reguliert. Und das ist so der Hintergrund. Und dann hat man im Rahmen dessen, da gab es einen sogenannten Actionplan, da hat man im Rahmen des Digitalisierungspaketes verschiedene Gesetzesvorhaben vorgestellt. Und eins davon ist die Mika. Und der Gesetzestext, der wurde letztes Jahr im November als Entwurf vorgestellt. Und da gibt es schon sehr konkrete Regelungen, wie man mit Kryptowerten und den Dienstleistern von diesen Kryptowerten im europäischen Wirtschaftsraum einheitlich umzugehen hat.
Was regelt die Mika?
Ja, das sind, wie schon gerade angedeutet, das sind 2 Punkte. Zum einen ist es eine einheitliche Definition von Kryptowerten, also Crypto Assets, dass man einheitlich versteht, was umfasst die Mika. Also man hat ja diese Differenzierung Utility Token, Payment Token, Security Token und vor allem bei den Utility Token, welche Utility Token sollen umfasst sein. Ja, das wird klargestellt in der Mika. Es wird aber auch klargestellt, wie mit neueren Produkten, zum Beispiel NFTs, Non-Fungible Token, umzugehen ist, also ob die auch umfasst sind. Und nach meinem Verständnis sind die gerade nicht umfasst in der Mika, sollen nicht umfasst sein, weil die eigentlich nicht frei handelbar im Markt sind. Ja, da gibt es eine Parallele zu MiFID. So, das heißt, wir haben einmal ein Verständnis, was wird reguliert, was es umfasst, welche Kryptoassets. Und dann haben wir noch ein Verständnis für, wie müssen denn die Dienstleister in diesen Kryptoassets reguliert werden? Also welche Erlaubnis gibt es? Wie kriegt man diese Erlaubnis? Und wo kann man diese Erlaubnis dann auch nutzen? Und das Schlagwort hier, sowohl für die Produktseite, für die Kryptoassets, als auch für die Erlaubnisse, ist Passporting. Das bedeutet, man holt sich einmal eine Erlaubnis und kann dann die Dienstleistung im kompletten europäischen Wirtschaftsraum passporten, also anbieten. Man muss nicht in jedem Land in der EU dann noch zusätzlich eine Erlaubnis besorgen. Das heißt, es ist so ein bisschen wie Zucker und Brot. Man muss etwas liefern als Dienstleister, man muss diese Lizenz besorgen, aber gleichzeitig kriegt man dann auch was Gutes. Und zwar kann man nicht nur in dem Land, wo man diese Lizenz erhalten hat, sondern im kompletten europäischen Wirtschaftsraum die Dienstleistung anbieten. Und für diejenigen, die einen neuen Token minten, issuen, verbreiten, also sogenannte ICOs, Initial Coin Offering, durchführen, für die gibt es auch ganz klare Vorgaben, wie sie dieses Produkt dann vorstellen müssen. Man sagt immer wieder White Paper, White Paper, White Paper. Und genau das hat die MiFID auch aufgenommen, die MiCA auch aufgenommen, Entschuldigung, und hat gesagt, wir haben dieses White Paper, das ist ein Dokument, ja, das ist so ähnlich wie ein Prospekt, das müssen die Anbieter oder die Emittenten von diesen neuen Token oder Coins, die sie in den Markt bringen wollen, auch erstellen. Und auch das müssen sie bei der Aufsichtsbehörde einmal billigen oder gestatten lassen. Und dann dürfen sie im kompletten EWR ihre neuen Token auch anbieten.
Das klingt nach sehr viel Regulierung. Wer ist denn Profiteur dieser Verordnung?
Profiteur ist tatsächlich, würde ich behaupten, die Teilnehmer. Weil bis dato ist es so, wir haben eine Zersplitterung der Regulierung. In Deutschland gilt eine Sache, in Liechtenstein und in Niederlanden gibt was anderes, in Frankreich ist es wiederum ganz anders. Das heißt, die Akteure, sprich die Dienstleister, die ihre Dienstleistung anbieten wollen, die müssen jetzt durch einen Fleckenteppich von Regulierung sich durchkämpfen und überlegen, wo kann ich was anbieten, und umgekehrt auch die Nutzer, die dann gar nicht genau wissen, okay, jetzt habe ich die Kryptobörse, da mache ich mein Trading, die sitzt in Estland, ist es überhaupt reguliert, ist es nicht reguliert, bin ich geschützt, gibt es eine Einlagensicherung und so weiter. Und das heißt, wir hätten für alle Akteure auf der Anbieterseite, aber auch auf der Nutzerseite, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall die Profiteure von dieser Regulierung und die haben einen Nutzen von dieser Regulierung.
Das heißt aber, für wen ist die MiCA alles anwendbar und vor allen Dingen auch ab wann? Weil noch gilt sie ja nicht.
Ja, genau. Also was ganz wichtig ist, die MiCA ist eine Regulation. Regulation spricht, das ist eine Verordnung. Im Gegensatz zu MiFID, die eine Directive ist, eine Richtlinie ist, muss die MiCA nicht umgesetzt werden von den Mitgliedstaaten. Das heißt, mit dem Inkrafttreten, mit dem Datum des Inkrafttretens ist es direkt unmittelbar anwendbar für alle Mitgliedstaaten. Das heißt für die komplette EU, aber auch für die europäischen Wirtschaftsraumakteure. Also die zusätzlichen Staaten, die auch im europäischen Wirtschaftsraum ihre Dienstleistungen mit Bezug zu Kryptowerten anbieten wollen. Das ist ganz klar. Das heißt, das wurde klargestellt. Das heißt, wir hätten dann mit dem Inkrafttreten eine Regulierung. Der Text, ich nenne mal Gesetzestext, der Verordnungstext, der ist direkt unmittelbar anwendbar. Und jetzt die spannende Frage, ab wann? So wie ich es verstanden habe, schon ab nächstem Jahr, Q2, Q3 steht im Raum. Es muss noch einiges passieren auf Seiten der Europäischen Kommission. Da gibt es noch einige formelle Phasen, die abgeschlossen werden müssen. Aber der Zeitplan, der sieht gut aus, auch die Umsetzung des Zeitplans. So dass wir damit rechnen können, würde ich mal behaupten, bis Ende nächsten Jahres, dass wir diese MiCA in Kraft getreten haben. Dann ist es direkt unmittelbar anwendbar. Allerdings gibt es eine 18-monatige Umsetzungsphase, sprich, nicht Umsetzung, Übergangsphase, das ist das richtige Wort, eine Übergangsphase, sprich, man kann dann 18 Monate lang sich Zeit nehmen, um alle Pflichten außer MiCA auch umzusetzen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja. Sind denn alle gut aufgestellt? Aus deiner Juristenbrille auf?
Ja, tatsächlich eigentlich nicht, weil das ist ja ein neues Recht-Korsett, was dann kommt, ja. Diejenigen, die sich damit gar nicht auskennen, die zum Beispiel in Ländern, wo Kryptowährungen nicht reguliert sind, die das unreguliert anbieten und unreguliert machen, die kennen sich damit nicht aus. Vor allem mit der MiCA kommt ja da auch wirklich weitere Pflichten, wie zum Beispiel Geldwäschepflichten für die Akteure mit dazu, da sind die meisten nicht gut aufgestellt. Andere Akteure, wie zum Beispiel die schon in Deutschland sind, die in Deutschland die deutsche Regulierung sich unterstellt haben und die Regeln auch einhalten, für die ist es einfacher, ein sogenanntes Upgrade auf die MiCA zu machen. Das haben zum Beispiel auch die Franzosen erkannt. Die französische Gesetzgebung, die hat ein Gesetz geschaffen und hat das sogar promoted, verkauft mit, das ist unser Gesetz zur Vorbereitung auf die MiCA. Wenn ihr euch jetzt unsere Erlaubnis bei uns in Frankreich holt, dann versprechen wir euch, werdet ihr auch später mit der MiCA keine Probleme haben, so ungefähr. Die deutsche Gesetzgebung und die Aufsicht, die ist da nicht ganz so forscht und hat da Werbung betrieben, aber wir könnten es genauso auch in Deutschland machen, zu sagen, die Unternehmen, die in Deutschland jetzt schon Kryptoverwahrer zum Beispiel sind oder mit Kryptowerten Handel betreiben, die werden auch mit der MiCA meines Erachtens nicht viel Probleme bekommen.
Okay, also gute Aussichten für unsere deutschen Dienstleister und wir sind gespannt, wie sich das im EWG auswirken wird. Herzlichen Dank. Das war Alireza zum Thema MiCA.
Das war Alles Legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch PayTech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen Alireza, Frank und ihre Kollegen noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Alles Legal, Fintech Recht kompakt.